NDR Info. Themen des Tages.
In Los Angeles hat sich etwas zusammengebraut. Massive Proteste, nachdem die Bundesbehörde ICE mit Razzien gegen Migranten vorgegangen ist, um sie abzuschieben. Bei den Protesten gab es zuletzt Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Demonstranten. Und Trump, der schickt die Nationalgarde. Ein entschiedener oder ein nervöser Präsident. Außerdem blicken wir zurück auf ein Leben im NDR-Fernsehen und Radio. Carlo von Tiedemann ist heute Nachmittag in Hamburg gestorben. Wir erinnern an ihn am Ende dieser Themen des Tages, heute am Pfingstsonntag. Ich bin Christopher Gaube, willkommen. Angefangen hat alles mit Eiern. Demonstranten haben sie am Freitag auf Fahrzeuge der US-Einwanderungsbehörde geworfen. Im Inneren der Autos Migranten, die bei den Razzien festgenommen wurden und abgeschoben werden sollten. So will es die Zuwanderungspolitik von US-Präsident Trump. Die Demonstranten, die forderten die Freilassung der Menschen. Doch aus fliegenden Eiern wurden am Samstag dann Blendgranaten und Dosen mit Tränengas eingesetzt von der örtlichen Polizei, um die anhaltenden Proteste auseinanderzutreiben. Nachdem es zur Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und Polizei kam, soll die Nationalgarde jetzt für Ruhe sorgen, auf Anweisung des Präsidenten. Andreas Hein über die Lage in Los Angeles.
In den frühen Morgenstunden sind in Downtown Los Angeles die ersten Soldaten der Nationalgarde angekommen. Sie formieren sich in der Gegend, in der es gestern Abend auch noch Demonstrationen gegeben hatte. Die Polizei teilte mit, dass zwei Menschen festgenommen wurden, nachdem Demonstranten Brandsätze geworfen hatten. Bilder von vor Ort zeigen Polizeibarrieren und immer wieder Rauchbomben bis in die Nacht. Die Truppen der Nationalgarde stehen in der Nähe des Rathauses in Downtown. Dort sind für heute Nachmittag weitere Demonstrationen angekündigt. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, ist nach wie vor entsetzt darüber, dass Präsident Trump die Nationalgarde schickt. Er hatte ihr vorgeworfen, die Lage nicht im Griff zu haben. Noch am Abend sagte sie dem Sender ABC per Telefon, was sie von dem Einsatz der Truppen in der Stadt hält. Ich glaube, dass das nicht friedlich ablaufen wird. Und ich bin mir aber sehr sicher, dass unsere Polizei hier die Lage sehr wohl im Griff hat. Und ich bin nicht der Auffassung, dass wir das nicht selbst handeln können. Genauso sieht es auch Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der in ähnlicher Weise von Trump für unfähig erklärt worden ist. Durch den Einsatz der Soldaten werde sich die Lage nur noch verschärfen, teilte er mit. Seit Freitag dauern die Proteste an verschiedenen Orten in Los Angeles an, friedliche und weniger friedliche. Demonstranten protestierten lautstark gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE und blockierten Straßen. Die Polizei musste Blendgranaten und Tränengas einsetzen. Am Freitag hatte die Einwanderungsbehörde in verschiedenen Stadtvierteln von Los Angeles Razzien durchgeführt und mehr als 40 Menschen festgenommen.
Es werden also wieder Proteste in L.A. erwartet, trotz der Androhung massiver Gewalt gegen die Demonstranten. Denn Trump hat schon klargemacht, was er davon hält. In seinen Augen handelt es sich hier um eine rechtswidrige Rebellion. Welche Signale gehen von den Protesten in Los Angeles aus? Muss sich Trump vorsehen? Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin in New York gesprochen, mit Giselle Ukar. Frau Ukar, es ist ja nicht Aufgabe der Nationalgarde, lokale Proteste zu unterbinden. Ist Trump nervös, dass er da so schnell, so massiv einschreitet?
Ja, das sind in jedem Fall Bilder, die ihm nicht gefallen. Wann immer Menschen gegen Trumps Politik laut werden, kritisiert er sie ja recht offen und gibt dann anderen die Schuld dafür. In dem Fall hat er, wie Sie es erwähnt haben, dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom in einem Social-Media-Posting Unfähigkeit vorgeworfen, das Problem in seinem Bundesstaat selbst zu lösen. Und deswegen hat er jetzt auch gegen den Willen dieses Gouverneurs und der Bürgermeisterin von L.A. 2000 Soldaten der Nationalgarde angewiesen, da aktiv zu werden. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, nicht nur, weil die Soldaten der Nationalgarde normalerweise nicht dazu da sind, Proteste zu stoppen, sondern auch, weil sie eigentlich unter der Kontrolle der Bundesstaaten selbst stehen und in der Regel nicht vom Präsidenten beauftragt werden. Warum Trump das genau tut, mit welcher Absicht, das ist bei ihm ja immer ein bisschen schwierig zu sagen. Vielleicht ist das Ablenkung von den aktuellen Turbulenzen der vergangenen Tage. Er hat sich ja mit Elon Musk verworfen. Vielleicht will er so aber auch noch mal seine harte Hand in der Migrationspolitik demonstrieren. Darum geht es ja bei den Protesten in L.A. Und obwohl Trump im Wahlkampf ja eine deutlich höhere Zahl von Abschiebungen von kriminellen Migranten versprochen hatte, erreicht er seine selbstgesetzten Ziele nicht, obwohl seine US-Einwanderungsbehörde relativ aggressiv vorgeht und teilweise auch relativ willkürlich Menschen festnimmt.
Sie haben ihn schon angesprochen, den kalifornischen Gouverneur Newsom. Der wirft Trump vor, die Situation mit dem Einsatz der Nationalgarde weiter zu eskalieren. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, ich kann die Kritik nachvollziehen. Die Demokraten in Kalifornien sagen, die Polizei vor Ort hat die Lage unter Kontrolle gehabt und auch weiter unter Kontrolle. Und wenn in so einer aufgeheizten Situation Soldaten der Nationalgarde geschickt werden, weiß man eben nicht genau, wie sich das auf die Dynamik der Proteste auswirkt. Und in jedem Fall ist das natürlich ein Affront, wenn der US-Präsident gegen den Willen des örtlichen Gouverneurs diese Soldaten vor Ort anweist.
Trump versucht ja, die Proteste in gewohnter Manier für sich umzudeuten, erklärt die aktuelle Lage damit, dass sowohl Los Angeles als auch Kalifornien unter demokratischer Führung stehen. Verfängt diese Erzählung denn?
Das kommt drauf an, wen man fragt. Natürlich haben sich alle Demokraten sehr kritisch zu Trumps Einmischung geäußert. Die sehen das als weiteren Schritt, Meinungsfreiheit zu unterdrücken, demokratische Rechte einzuschränken oder auch die demokratische Partei selbst zu diskreditieren. Trump und seine Republikaner wiederum sprechen heute Morgen in allen Talkshows von Krawallen, von Plünderungen bei den Protesten in L.A. und betonen, dass Steine auf Polizisten geworfen worden sein sollen und sie nach eigenen Aussagen auch besorgt sind um die Sicherheit der Beamten der US-Einwanderungsbehörde, die diese Razzien ja durchführen. Ob diese Argumentation bei den US-Bürgern verfängt, ich würde sagen, bei den MAGA-Anhängern, also den Make America Great Again-Ideologen, verfängt das mit Sicherheit, bei den meisten republikanischen Wählern vielleicht auch noch. Wir sehen aber in Umfragen, dass die Zustimmungswerte für Trump seit seinem Amtsantritt insgesamt zurückgehen, vor allem wenn es um Wirtschafts- und Zollpolitik von Trump geht.
Jetzt sind ja die Proteste eben wegen der Razzien gegen Migranten in Los Angeles ausgebrochen. Ist es denkbar, dass sich auch andernorts Widerstand formieren wird?
Ja, also ich sitze ja hier in New York und auch wir sind wie LA eine Sanctuary City. Also auch unsere Stadt bietet den illegalen Migranten hier gewissermaßen einen Schutzraum und geht nicht gezielt gegen sie vor. Seit Trump im Amt ist, haben wir aber auch hier in New York Razzien von seiner Einwanderungsbehörde erlebt. Und interessanterweise waren die Reaktionen hier sehr zurückhaltend, nur sehr wenige Proteste dagegen. Das hat uns selbst auch sehr überrascht. Wir haben da mehr erwartet. Ob sich das jetzt ändert durch die Bilder, die wir aus L.A. sehen, also ob die Proteste hier dann auch größer werden in diesem durch und durch demokratischen Bundesstaat, das werden jetzt die kommenden Tage zeigen.
Schauen wir nochmal auf die Person Trump selbst. Erst der offene Streit mit Elon Musk, jetzt die aufsehenerregenden Proteste gegen seine Migrationspolitik. Verliert Trump denn gerade die Kontrolle über die Dinge oder kann er das mal wieder locker aussitzen?
Ich muss sagen, wenn man die vergangenen Monate in den USA die Nachrichten sehr intensiv verfolgt hat und auch hier lebt, dann ist das alles fast schon Standard geworden. Trump hat schon erschreckend viel ausgesessen. Die Proteste in L.A., wenn sie jetzt nicht viel größer werden, sehe ich nicht wirklich als Gefahr für Trump. Was aber das Verwürfnis mit Musk angeht, da ging es ja auch um den aktuellen Haushaltsplan von Trump, also die Big Beautiful Bill, wie das der US-Präsident immer so schön ausdrückt. Und da muss Trump gerade ziemlich zittern, ob sein Haushaltsplan vom US-Senat genehmigt wird, weil auch einige Republikaner mit ein paar Punkten nicht einverstanden sind. Und ich glaube, wenn Trump diesen Entwurf nicht durchbekommt und da seine Versprechen wie zum Beispiel Steuersenkungen etc. nicht einlösen kann, dann gerät ihm wirklich was außer Kontrolle.
Einschätzung von unserer Korrespondentin in New York von Giselle Uecker. Und auch in Deutschland ist sie ein Thema. Die Migrationswende. Es war eines der großen Wahlversprechen und seit 4 Wochen übt sich die schwarz-rote Koalition darin. Dafür hat Innenminister Dobrindt ja die Grenzkontrollen verschärft, tausende Bundespolizisten dafür abgestellt. Und mit dem Segen des CSU-Politikers gibt es jetzt auch vermehrt Zurückweisungen an der Grenze. Und das, obwohl nicht klar ist, ob das alles auch rechtssicher ist. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte jedenfalls Anfang des Monats 3 Menschen aus Somalia Recht gegeben und entschieden, dass die von der Bundesregierung forcierte Zurückweisungspraxis rechtswidrig ist. Das sieht auch der Polizeibeauftragte des Bundes schwierig. Ich habe mit Lissy Kaufmann aus dem ARD-Hauptstadtstudio über die Gemengelage gesprochen. Lissy, du hast dieser Tage eine Bilanz in Sachen Migrationswende gezogen. Grenzkontrollen und Zurückweisungen seit einem Monat. Was hat es bis jetzt gebracht oder ist das Ganze vielleicht doch mehr Symbolpolitik?
Ja, am besten schaut man sich dafür mal Zahlen an, nämlich die Zahl der Polizisten, die jetzt neu im Einsatz sind und die Zahl derer, die da jetzt neuerdings zurückgewiesen werden dürfen. Innenminister Dobrindt, der hat jetzt 3000 zusätzliche Beamte in den Grenzeinsatz geschickt seit seinem Amtsantritt vor einem Monat. Und diese Beamten haben zusammen mit den Beamten, die auch schon vorher im Einsatz waren, bislang 160 Menschen an den Grenzen zurückgewiesen, die um Asyl gebeten haben. Denn genau darum geht es ja jetzt. Also, dass jetzt auch Menschen zurückgewiesen werden dürfen, die um Asyl bitten. Ausgenommen sind dann schwangere Kinder und auch Kranke. Und 160, das ist jetzt eine überschaubare Zahl. Innenminister Dobrindt, der verweist in diesem Zusammenhang auf die anderen Zurückweisungen. Also es dürfen ja auch und durften schon vorher Menschen zurückgewiesen werden ohne Einreiseerlaubnis, die nicht um Asyl bitten. Und da sagt Innenminister Dobrindt, da sei die Zahl um 40% pro Tag gestiegen dieser Zurückweisungen.
Es gibt auch Zweifel an Dobrindts Vorgehen, vor allem juristisch. Ein Stück weit ist da vielleicht auch so ein bisschen die Expertise des Ministers auf einem seiner wichtigsten Felder, der Asylpolitik, ja, in Gefahr. Wie geht denn Dobrindt mit genau dieser Lage um?
Nach außen würde ich sagen, erstaunlich gelassen. Er will so weitermachen wie bisher und er lässt sich da auch nicht von Gerichten aus der Ruhe bringen. Das Verwaltungsgericht Berlin, das hatte ja Anfang der Woche im Eilverfahren entschieden, dass es rechtswidrig war, drei Somalier zurückzuweisen an der deutschen Grenze. Und das Gericht hat gesagt, zunächst müsse Deutschland da gemäß der Dublin-Verordnung der EU klären, welches Land für so ein Asylverfahren denn zuständig ist. Und die Bundesregierung, die argumentiert wiederum von diesem EU-Recht, da dürfe man in Ausnahmefällen eben abweichen. Und Innenminister Dobrindt hat jetzt gesagt, er will dafür auch ausreichende Begründungen liefern, warum es eben so Ausnahmefälle jetzt gibt. Und darüber soll seiner Ansicht nach aber der Europäische Gerichtshof entscheiden. Wie genau es dann aber zu so einem Verfahren kommen soll, das hat er nicht gesagt.
Klar ist ja, dass die Union maßgeblich für die verschärfte Migrationspolitik zeichnet. SPD-Fraktionschef Mirsch, der Koalitionspartner, meldet nach dem Urteil in Berlin Zweifel an, meint, dass Gerichte die pauschalen Zurückweisungen in Zukunft stoppen werden. Wie wirkt sich jetzt die Asylpolitik auf die Stimmung in der Koalition aus?
Ja, in der SPD ist man alles andere als begeistert, aber man ist da sehr, ja, ich würde sagen, behutsam in seiner Kritik. Also auch wenn man jetzt die Aussage von SPD-Fraktionschef Mirsch sich anschaut, der sagt, seiner Meinung nach dürfte man damit nicht weitermachen, dann ist es ja noch kein Konfrontationskurs mit dem Koalitionspartner. Zurückhaltung erlebt man in der SPD auch beispielsweise bei der geplanten Aussetzung vom Familiennachzug von sogenannten Subsidiärschutzberechtigten. Das sind Menschen ohne Asylstatus, die in Deutschland aber bleiben dürfen, weil ihnen in ihren Heimatländern Folter oder die Todesstrafe drohen. Und da hat am Freitag der Bundestag erstmals drüber beraten und ein SPD-Abgeordneter, Hakan Demir, der hat in seiner Rede eigentlich ziemlich deutlich gesagt, warum man gerade in der SPD so zurückhaltend ist. Er hat gesagt, wir haben doch im Moment gar keine Alternative zu einer schwarz-roten Regierung. Ja? Also alternativlos heißt, man muss schmerzhafte Kompromisse eingehen.
Heute hat sich auch der Polizeibeauftragte des Bundes, Uli Grötsch, zu Wort gemeldet. Er sagt, wir brauchen eine Rechtssicherheit für die eingesetzten Beamten. Sehen das die Beamten vor Ort genauso an den deutschen Außengrenzen?
Ja, also einige unserer ARD-Kollegen, die waren ja in diesen Tagen an den Grenzen unterwegs und haben da auch mit Beamten gesprochen. Und da ist zu hören, die sagen eben, wir haben die Ansage, wir können jetzt oder müssen auch Menschen zurückweisen, die um Asyl bitten, außer eben schwangere Kinder und Kranke. Und das ist eben Pflicht der Beamten, das umzusetzen. Aber von der Gewerkschaft der Polizei, da kam diese Woche eben auch schon die Ansage, dass man da befürchtet, eventuell rechtliche Verfolgung der Polizisten erleben zu müssen, also juristische Probleme. Und zwar in dem Fall, wenn das Vorgehen tatsächlich rechtswidrig ist. Und deshalb verlangt man da jetzt auch eine schriftliche Klarstellung.
Informationen waren das von Lissy Kaufmann aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ein Schreck gestern Abend in München. Eine Frau hat zwei Menschen mit einem Messer verletzt. Als die Polizei die Angreiferin festnehmen wollte, schossen Beamte auf die Frau. Sie starb später im Krankenhaus. Heute Nachmittag hat die Polizei neue Informationen bekannt gegeben. Demnach war sie den Beamten keine Unbekannte. Tobias Bönte berichtet.
Wie nun bekannt wurde, hatte die Münchner Polizei am Samstagabend bereits früher Kontakt mit der späteren Angreiferin. Demnach hatte die Frau gegen 18.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft im Umfeld der Theresienwiese randaliert, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte baute sich die Frau vor den Polizeibeamten auf und ballte die Fäuste. Sie wurde daraufhin gefesselt und in die nahegelegene Polizeiinspektion verbracht. Weil die Frau zwar randaliert hatte, es aber zu keinen Straftaten gekommen war, wurde sie gegen 19.15 Uhr wieder entlassen, nachdem sie sich beruhigt hatte. Die Polizei betont in ihrer Presseinformation, dass dieser Schritt unvermeidlich gewesen sei, da zu diesem Zeitpunkt keinerlei Einweisungs- oder sonstige Festhaltungsgründe vorgelegen seien. Rund eine halbe Stunde später, gegen 19.45 Uhr, kam es schließlich zur ersten Messerattacke der Frau auf einen 56-jährigen Mann. Anschließend verletzte sie noch eine 25-Jährige, bevor sie von Polizeikräften gestellt werden konnte. Dabei schoss die Polizei auf die 30-jährige Angreiferin, die später im Krankenhaus verstarb. Die genauen Umstände der Schussabgabe untersucht nun das Bayerische Landeskriminalamt.
Es ist Pfingsten, das beschert vielen von uns ein langes Wochenende. Pfingsten, auch ein kirchliches Fest. Gefeiert wird, dass der Heilige Geist an jenem Tag über die Anhänger von Jesus gekommen ist. Papst Leo nutzte den heutigen Gottesdienst auf dem Petersplatz in Rom, um genau darauf Bezug zu nehmen. Und er rief zur Überwindung von Streit in der Kirche und auf der Welt auf. Anna Giordano berichtet.
In seinem Mittagsgebet auf dem Petersplatz bat der vor genau einem Monat neu gewählte Papst Leo XIV. Um den Geist Christi. Dieser eröffne überall, wo Krieg herrscht, Wege der Versöhnung. Er erleuchte die Regierenden, so der Papst wörtlich. Zuvor hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche den Pfingstgottesdienst gefeiert und in seiner Predigt seinen Vorvorgänger Benedikt XVI. Zitiert mit den Worten: Die Kirche muss die Grenzen zwischen den Völkern öffnen und die Barrieren zwischen Klassen und Rassen niederreißen. An dem Gottesdienst nahmen auch zahlreiche Anhänger geistlicher Bewegungen teil. Einige dieser Bewegungen sind wegen religiöser Sonderwege in der Kirche umstritten. Der Papst rief explizit zur Überwindung von Streit und zur Einheit in der Kirche auf. Auch auf das Thema Einsamkeit ging er ein. Es sei traurig zu beobachten, wie in einer Welt, in der es eigentlich immer mehr Möglichkeiten zur sozialen Begegnung gäbe, viele Menschen einsamer würden. Stets verbunden und doch unfähig, Netze zu knüpfen, so Leo XIV. Wörtlich. Der Geist Gottes überwinde den Egoismus, er schaffe Verbindungen. Vor dem feierlichen Gottesdienst war der Papst im Papamobil durch die Menge gefahren und hatte viele Menschen und vor allem Kinder gesegnet.
Carlo von Tiedemann war ein echtes Nordlicht und eine der prägendsten Stimmen und Gesichter des NDR. Jahrzehntelang hat er den Norden unterhalten, informiert und begleitet. Charmant, schlagfertig und verwechselbar. Heute ist Carlo von Tiedemann im Alter von 81 Jahren in einer Hamburger Klinik gestorben. Lars Henning erinnert an seine schönsten Radio- und Fernsehstationen.
Das ist die Melodie, die du nie aus dem Kopf mehr rauskriegst. Das ist so geil gewesen, die Zeit.
Das war seine Melodie, die aktuelle Schaubude. Fast 1000 Mal führte Carlo von Tiedemann durch die samstägliche NDR-Unterhaltungsshow und er hatte sie alle, von ABBA bis Led Zeppelin. Carlo kam an mit seinen für damalige Verhältnisse lockeren Sprüchen.
Das war also ein Hauptargument, dass man uns gesehen hat, weil der Zuschauer hat gemerkt, da stehen zwei Beknackte. Und die haben tierischen Spaß an ihrem Job und das kam rüber.
Der direkte Kontakt zu den Menschen, das lag ihm. NDR 2 von 9 bis halb 1, NDR 2 am Vormittag, der heiße Draht, Plattenkiste. Immer dicht am Hörer, denn er war einer von ihnen. Ob im Studio oder bei den vielen Live-Sendungen von draußen.
Und hier sind wir. Guten Abend, meine Damen und Herren, egal wo Sie uns hören, ob Sie uns im Auto hören, zu Hause, im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder am Arbeitsplatz. Sie haben wieder einmal ausgesprochen guten Geschmack bewiesen, dadurch, dass Sie uns NDR 2 zu sich nach Hause gelassen haben.
Und dann war da noch sein Markenzeichen.
Jupp. Ich glaube, der Urvater war Werner Buttstedt, der nach getaner Arbeit sagte, jupp. Und das habe ich adaptiert.
Jupp Jupp wurde zum geflügelten Wort. Genau wie das Duzen. Er duzte seine Fans und sie ihn. Herr von Tiedemann sagte keiner. Carlo war immer Carlo.
Ich finde, dass sie ist ein Stolperstein im Umgang mit Menschen. Der Tiedemann ist einer von uns. Mit all meinen großen Fehlern, die ja bekannt sind, aber auch meiner permanent guten Laune, die nicht gespielt ist.
Es gab auch die andere, die skandalträchtige Seite von Carlo von Tiedemann in den 80er Jahren. Er selbst fasste diese Phase einmal prägnant zusammen.
Ein beschämendes Kapitel meines Lebens. Kokain, Alkohol, Bordelle, Betrug, Lügen, Scheiß, Kacktyp.
Zwei Ehen scheiterten deshalb. Es folgten Spielsucht und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe.
Ich behaupte einfach mal, der liebe Gott hat mich von alleine gelassen. Der wollte mal wissen, wie ist dieser Typ eigentlich ohne mich? Und das ging gewaltig in die Hose.
Der NDR war Carlo von Tiedemann und umgekehrt. Und das über 50 Jahre. Auch in schweren Zeiten. Wohl auch, weil seine Fans ihm alles verzeihen konnten.
Ich glaube, hunderte Briefe, hunderte Anrufe, die gesagt haben, lasst uns den Verrückten. Und ich glaube, letztendlich hat die Reaktion der Öffentlichkeit dafür gesorgt, dass der NDR gesagt hat, der Zonstending, den können wir nicht weghobeln, die Burschen.
Seit den 90er Jahren wurden die Schlagzeilen weniger. Carlo erhielt neue Chancen im Radio und Fernsehen, zum Beispiel in der NDR-Quizshow. Da konnte er ab 2004 in über 300 Folgen seine Schlagfertigkeit, seinen Humor und seinen Charme voll ausspielen.
Was trägt Carlo unter dem Kilt? Ich mach's kurz. Eine kleine Zündschnur und zwei größere Böller. So, ab geht's!
1997 wechselte Carlo von NDR 2 zum Hamburger Radiosender NDR 90,3.
Der Arme von Mary gehörten angeblich einer Dame namens Mary, die als Melkerhilfe während eines kurzen Tirolaufenthaltes lernte, Kühen durch Handauflegen das Schwanzwedeln abzugewöhnen, damit der Melker während des Melkens nicht vom Melkschemel gewischt wird. Ich finde, gerade in diesen Zeiten, die so ernst sind, kannst du wirklich so einen totalen Schwachsinn ablassen?
Ich bin morgen um 13 Uhr wieder im Ruhr, weil ich einfach Bock habe.
Radio, sagte er einmal, sei ihm wichtiger gewesen als Fernsehen.
Ein Leben ohne Radio, Fernsehen ist auch prima. Wenn Fernsehen kommt, ist gut, aber ein Leben ohne Radio geht nicht bei mir.
Mit Carlo von Tiedemann geht einer der letzten großen deutschen Entertainer, der von sich selbst einmal sagte, ich habe den besten Beruf der Welt.
Spaß, 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 Spaß. War schön.
Carlo von Tiedemann ist heute im Alter von 81 Jahren gestorben. Mein Nachruf war das von Lars Henning. Und das NDR-Fernsehen überträgt heute Abend auch eine Sondersendung ab 20.15 Uhr direkt nach der Tagesschau. Und wir kommen jetzt zum Sport und da dreht sich bei Moritz Kühn alles um die Könige in der Handball-Bundesliga und im Tennis.
Ja, wir starten beim Tennis und den French Open in Paris. Die Königin steht schon seit gestern fest. Coco Gauff aus den USA hat sich den Grand Slam-Titel geschnappt. Jetzt ist die Frage, wer wird der König von Paris? Im Finale spielen seit 15.30 Uhr der Weltranglistenerste Jannik Sinner aus Italien und der Spanier Carlos Alcaraz gegeneinander. Beobachtet von unserem Reporter Guido Ringel live vor Ort. Guido, wer setzt sich die Tenniskrone auf?
Tja, wird es Carlos der Zweite oder wird es Jannik der Erste? Das ist die große Frage. Momentan deutet mehr auf den Mann aus Südtirol hin, auf Jannik Sinner, Weltranglisten-Erster. Also würde er zum König passen. Aber er führt 2-1 in den Sätzen. Nachdem er die ersten beiden Durchgänge sich hat holen können, war er dann nicht so da im Dritten, während auf der anderen Seite Carlos Alcaraz da mächtig Druck gemacht hat, auch seine Laufstärke ausgespielt hat, mit sehr viel Finesse gespielt hat. Die gewagten Schläge kamen einfach besser. Eben hat er wieder so einen Stopp versucht im Vierten. Der kam nicht. Also er ist jetzt wieder ein bisschen wackeliger geworden, Carlos Alcaraz. 2-2 im vierten Satz. 3,5 Stunden schon hier vor den 15.000 im Start Roland Garros. Von Alcaraz muss mehr kommen, damit der Sinner doch noch in die Enge drücken kann. Bislang in der Prognose schwierig, aber die Vorteile bei Sinner, der führt 2-1 in den Sätzen.
Das war unser Tennis-Reporter-König Guido Ringel für NDR Info in Paris. Der diesjährige Tenniskönig von Paris steht also noch nicht ganz fest, die Könige der Handball-Bundesliga dagegen schon. Die Füchse Berlin haben zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft gewonnen. Am letzten Spieltag nutzten sie den Matchball und gewannen bei den Rhein-Neckar-Löwen mit 38-33. Jens-Christian Gussmann war dabei.
Die Spieler jubelten, aber bei den Verantwortlichen der Füchse Berlin war mehr Erleichterung als Freude über die erste deutsche Handballmeisterschaft zu spüren. Der Druck ist jetzt endlich machen zu müssen, war nicht nur unmenschlich, sondern in der ersten Halbzeit auch extrem zu spüren. Völlig verdienter Halbzeitrückstand, -3, weil die Füchse einfach zu nervös waren. Ihnen drohte die schon sicher geglaubte Schale doch noch auf den letzten Metern zu entgleiten. Mit einer Steigerung in der Deckung kam die Mannschaft im zweiten Abschnitt dann ins Laufen. Tempo, 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 damit wurden die Neckarlöwen doch noch geknackt. Mit jedem Gegentor, das die Gastgeber kassierten, sanken Mut und Selbstvertrauen und die Füchse konnten doch noch jubeln. Aber nur die Spieler. Die Verantwortlichen, Bob Hanning und Stefan Kretschmer, waren nach dem 38-33 einfach zu kaputt.
Tja, nach diesem historischen Tag für die Füchse Berlin. Abgestiegen ist Bietigheim. Der Aufsteiger muss nach nur einem Jahr wieder runter in Liga 2, weil er am letzten Spieltag gegen den Tabellenzweiten Magdeburg verloren hat. Und sowohl Stuttgart als auch Erlangen am Saisonfinale gewonnen haben. Stuttgart und Erlangen also gerettet. In der European League sind in der kommenden Saison die SG Flensburg-Handewitt, Pokalsieger THW Kiel sowie die TSV Hannover-Burgdorf am Start. All das stand aber schon vor diesem 34. Spieltag fest. Der HSV Hamburg beendet nach der Niederlage in Flensburg die Saison auf Platz 10. Auf Platz 4 beendet die deutsche Fußballnationalmannschaft das Nations League Final Four Turnier im eigenen Land. Nach dem verlorenen Halbfinale gegen Portugal kassierte die DFB-Elf auch im Spiel um Platz 3 eine Niederlage 0:2 gegen Frankreich. Das Fazit von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Wir wissen, dass wir vielleicht von Einzelspielerqualität manchmal Mühe unterlegen sind zu den Top-Nationen, zu denen ich Frankreich auch zähle. Trotzdem waren wir heute klar die bessere Mannschaft in vielen Momenten, nur eben bis kurz vor der Ziellinie. Und am Ende kannst du auch in der Formel 1, wenn du ein Top-Rennen machst und eine Runde vor Schluss platzt dein Reifen, hast du auch schlecht gekarten, das Ding zu gewinnen. Und wir müssen dann schon schauen, dass wir die Dinge auch über die Linie drücken, wenn wir sie uns schon gut erarbeiten.
Ja, es fehlte auch so ein bisschen das Spielglück heute gegen Frankreich. Das sagt auch Abwehrboss Jonathan Tah.
Wir spüren, dass wir in diesen Spielen gegen solche Gegner auch jetzt die letzten Monate immer wieder gezeigt haben, dass wir auf diesem Niveau mitspielen können. Aber wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Und darauf werden wir hinarbeiten, jetzt in der Quali, aber auch dann im Turnier, wofür wir uns qualifizieren wollen.
Tah und Co. wollen bei der Weltmeisterschaft kommendes Jahr dabei sein. Die Quali startet Anfang September. Auftaktgegner ist die Slowakei. Und heute Abend wird dann der König der Nations League gesucht. Ab 21 Uhr spielen Deutschland Bezwinger Portugal und Spanien gegeneinander.
Der Sport mit Moritz Kühn. Vielen Dank. Und das waren sie, die Themen des Tages an diesem Pfingstsonntag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.